Wilhelmsburg habe ich wahrgenommen, wie es eben so von einem kleinen Jungen gehört. Ich habe immer gedacht, das gehört sich alles so. Das ist einfach ganz normal, dass man in gewisse Straßen nicht gehen kann. Man darf nur das Haus der Jugend besuchen, weil in dem anderen Haus der Jugend wird man verprügelt. Man sollte nur mit den Leuten rumrennen. Wenn die Laternen angehen, sowieso nicht draußen sein, weil dann ist auch wieder irgendwie eine Prügelei. Also man wird so street smart und denkt eben, das gehört so zum Leben dazu. Bin mit das Boot der Nummer 1 geworden und ich glaube, 2 Wochen später hatte ich einen Anruf gekriegt von Jean-Michel Jarre, also die Koryphäe in der elektronischen Musik, der französische Megakomponist, der irgendwie, weiß ich nicht, regelmäßig in Paris oder auf der gesamten Welt so
Sound. Und immer so vor 100.000 Leuten, ja, irgendwie.
Ja, immer 100.000. Und dann kriege ich eben diesen Anruf von seiner persönlichen Beraterin. Wir sind hier im Atlantic Hotel. Jean möchte mit dir Musik machen. Und ich habe mir natürlich auch 1995 einen Porsche gekauft, weil ich davon dann natürlich gedacht habe, das muss ich ja wirtschaftlich mal zeigen, dass hier die Ratte aus Wilhelmsburg irgendwie da rausgekommen ist. Aber den fahre ich heute noch und habe mir das nie erneuert, weil dieser Konsummoment, dass es irgendwie schön ist, der hält auch nur ganz kurz an.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist der Komponist, Musikproduzent und DJ Alex Christensen. Moin Moin.
Moin Moin, ich freue mich hier zu sein. Sehr schön.
Juhu, du bist 1967 in Hamburg geboren und hast eine Ausbildung zum Speditionskaufmann absolviert. 1987 hast du deine erste Musikproduktion veröffentlicht und bereits 3 Jahre später für das Lied Ritmo della Notte eine goldene Schallplatte erhalten. Mit dem Projekt U96 und der Single Das Boot hast du es 1991 auf Platz 1 in Deutschland geschafft. 2001 warst du als Teil der Popstars-Jury wöchentlich in deutschen Wohnzimmern zu Gast. 2007 folgte dein nächster Platz 1 Song in den Charts. Mit Sänger Oscar Loja als Musikduo Alex Swings, Oscar Sings hast du 2009 Deutschland beim Eurovision Song Contest in Moskau vertreten. Aktuell füllst du mit dem Berlin Orchestra und dem Programm Live Classical 80s and 90s Dance Hits die größten Hallen des Landes. Du bist mit der Sängerin Nicole Saft verheiratet, bekannt geworden als Roller Girl, hast einen Sohn und wohnst in Hamburg-Othmarschen. Hamburg-Othmarschen, das ist für mich nicht so richtig Fisch und auch nicht so richtig Fleisch. Also es ist nicht ganz Blankenese, aber es ist auch nicht mehr so richtig City. Wie fühlt sich denn Othmarschen an? Beschreib mir das mal als jemand, der vielleicht erst 3-mal da war.
Also ich wohne seit 2010 in Othmarschen und schon lange im Hamburger Westen und fühle mich da eigentlich sehr wohl. Also das hat so eben, einerseits ist es sehr hanseatisch, aber es ist jetzt nicht so westlich wie Blankenese und Nienstädten, wo es schon, ich sag mal, der Altersdurchschnitt ist so nahe 80. Also Othmarschen, da sind wir eher so um die 60. Man kann sehr schnell zur Elbe laufen, man ist schnell in der Stadt und ich fühle mich da eigentlich wohl. Und es gibt eine U-Bahn-Station, wenn sie dann fährt, die man auch nutzen darf. Also ich bin in der Gegend eigentlich ganz gut verortet.
Jeder behauptet ja über seinen eigenen Stadtteil, dass er da alles hat, was er so benötigt. Also sein Lieblingsrestaurant, seine Boutique und was weiß ich nicht alles. Ist das in Othmarschen auch so? Wo gehst du da so hin?
Nee, das wäre vermessen. Das ist nicht so. Also ich bin es ja eigentlich gewohnt, mitten in der Stadt zu wohnen. Man fällt quasi zu seinem Supermarkt. Also da muss ich schon mich ins Auto setzen und 10 Minuten fahren. Und auch jetzt die Restaurantszene in Othmarschen, da das eben alles Einfamilienhäuser sind, ist es ja meistens so, dass sparsame Familien zu Hause kochen und eher nicht so ins Restaurant gehen. Also da fahre ich dann doch schon eher in die Stadt oder nach Eppendorf, um essen zu gehen.
Wie oft fährst du denn in die Stadt? Und ist das für dich tatsächlich so ein In-die-Stadt-Fahren? Das heißt, man überlegt auch nochmal, ob man alle Lichter ausgemacht hat im Haus und ob man den Kanarienvogel nochmal gefüttert hat und so weiter? Oder ist das gar nichts Großes und du springst jederzeit im Jogger ins Auto?
Nö, ich stelle dann auch die Heizung runter. Muss ja auch sparen. Ne? Das lernt man ja in Othmarschen. Ja. Also die Heizung wird runtergestellt und dann auch alles Licht ausgemacht und die Vorhänge zu. Ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist schon so, dass ich, also ich liebe essen gehen und ich mache das schon so 2-3 Mal die Woche, dass ich dann, was weiß ich, auch an den Hafen fahre und ein nettes Restaurant suche und da essen gehe.
Ja. Unweit von Othmarschen ist die Barclays Arena. Die wirst du in diesem Jahr locker füllen. Theoretisch könntest du da mit dem Fahrrad hinfahren. Praktisch?
Praktisch mache ich das auch. Also ich schicke meine Sachen vor, die nimmt mein Tourmanager mit und ich fahre dann eben im Fahrrad eine Viertelstunde und fahre zur Barclays Arena. Das finde ich eigentlich sehr angenehm. Und das ist natürlich dann auch so ein Heimspiel, wo ich irgendwie immer, mir kommt es so vor, als wenn die 3000 Menschen, die da sind, alles Verwandte von mir sind. Also ich denke immer, ich kenne die alle.
Das ist ja großartig. Was bist du denn selbst für ein Konzertgänger? Also Stehplatz oder Sitzplatz?
Eher Sitzplatz, aber sehr aktiv. Und es gibt natürlich auch viele Konzerte, wo man eher stehen muss. Aber ich finde das schon schön, wenn ich so mein eigenes Reich habe und auch mich zwischendurch mal hinsetzen kann und vielleicht ein Getränk dabei habe. Also ich bin eher so der Sitzkonzert-Genießer.
Und also nicht nur, weil du es dir leisten könntest, sondern weil du wahrscheinlich auch die Kontakte hast. Wie oft hast du schon mal ein Konzert aus einer Loge heraus gesehen?
Da muss ich mich ja drum kümmern. Und es ist immer so, wenn man das einfordert, dann hat man immer irgendwie so Credits. Und das will ich eigentlich gar nicht. Also ich bin eher jemand, der sehr gerne zahlt, weil dann brauche ich irgendwie niemand Rechenschaft schuldig sein. Oder irgendwie, ja, du hast doch mal hier ein Ticket gekriegt für Coldplay. Wir wollen jetzt aber 40 Tickets für deine Show haben. Das finde ich immer so, das Tauschgeschäft hinkt immer so ein bisschen.
Ich habe mich schon immer mal gefragt, wie groß so eine Gästeliste ist. Also wie viele Leute wollen von dir denn dann wiederum eine Karte haben aus deinem Bekanntenkreis? Und wo ziehst du da die Grenze? Also kriegt der Lebensmittelhändler, der jeden Morgen freundlich grüßt, noch eine Karte? Oder wie groß ist deine Gästeliste jetzt zum Beispiel bei dem Hamburg-Konzert, wo keine Ahnung wie viele tausend Leute hinkommen?
Also eher der Gemüsehändler kriegt von mir die Karte geschenkt und bei allen anderen, wo ich weiß, dass sie es leisten können, die müssen einfach eine Spende leisten. Da finde ich, da muss dann irgendwie Hamburger Tafel, das wissen wir jetzt noch nicht, aber da muss eine Spende geleistet werden, weil ich finde, das ist irgendwie vermessen, auch so viele Karten wegzugeben. Und es ist ja auch steuerlich, darf man das ja auch nicht, habe ich jetzt erfahren. Also man hat so ein bestimmtes Kontingent, das darf man machen. Ich glaube, das ist irgendwie bei 30 Karten oder so und das erfülle ich auch locker. Und alle weiteren Tickets, die ich dann verschenke, die kaufe ich dann quasi selber zum Selbstkostenpreis.
Naja,
muss es, alles wird überwacht.
Jetzt haben wir die Logenfrage schon gestellt. Es gibt ja dieses Dynamic Pricing. Also ich habe, keine Ahnung, vor ein paar Wochen habe ich für mein Patenkind Karten gekauft für Justin Timberlake. Da war ich in der glücklichen Situation, dass ich Kunde bei einem Unternehmen bin, was so ein Presale angeboten hat. Ich konnte dienstags die Karten dafür kaufen und am Donnerstag waren nach 40 Minuten nach offiziellen Vorverkaufsstart die Karten, glaube ich, bei 400 Euro. Was ist denn dein teuerstes Konzerterlebnis jemals gewesen?
Also 400 Euro würde ich jetzt nicht für ein Ticket bezahlen.
Für niemanden?
Nein.
Auch nicht für Marky Mark?
Nee, den würde ich anrufen.
Ja, siehst du?
Also es
da
ist
haben wir es wieder. Also ist, gehst du doch auf die Gästeliste.
Ja, da darf man es einfordern.
Ja, okay.
Das ist dann irgendwie auch okay. Ja, wir müssen uns daran gewöhnen, dass natürlich solche Preise jetzt globalisiert werden. Und wir werden irgendwie uns auch alle daran gewöhnen müssen, dass Adele für 500 Euro in München irgendwie der Normalpreis ist. Aber man muss auch bereit sein, das zu zahlen. Ich finde, das ist vielleicht ein bisschen abgehoben und überteuert. Aber wer es zahlt, soll das gerne machen. Nur ich würde es nicht machen. Da bin ich einfach zu sehr Hanseat und zu sehr Pfeffersack. Also 400 Euro für ein Ticket finde ich schon viel. Also ich habe schon mal für ein Fußballticket 150 Euro bezahlt. Und das habe ich mich auch schon sehr geärgert.
Welches Spiel war das? HSV
das
gegen Juve?
Nee, das war, glaube ich, England gegen Portugal auf Schalke. Das ist schon eine
Weile. Da war ich auch.
Ja, das war toll.
Und es war brütend heiß, weil es hatte, ich glaube, kurz vorher geregnet, haben sie das Dach zugemacht und dann waren es irgendwie über 30 Grad. Und ich glaube, der ganze Laden hat einfach nur geschwitzt.
Genau, und David Beckham hat sich deswegen, glaube ich, auch übergeben.
Also das ist das Einzige, stimmt.
Ja, das ist das Einzige, wo ich mich noch erinnern kann. Aber da habe ich wirklich mal viel Geld
für ein Ticket bezahlt. 2006 in Gelsenkirchen.
Genau. Ja, da war ich. Das war so mein teuerstes Ticket. Aber ansonsten bin ich da eher so, na, gucke ich mir die DVD an und verpasse dann sowas.
Gucke ich mir die DVD an. Dann gehen wir mit dem Pfeffersack mal rein nach Hamburg. Wir kommen zu deinen Lieblingen. Welches ist deine Lieblingsbar?
Meine Lieblingsbar ist die Sky Bar im Riverside Hotel an der Reeperbahn.
Welcher ist dein Lieblingssportverein?
Das ist natürlich ganz klar. Es ist der HSV, da ich da früher schon die Stadionpost verkauft habe als kleiner Junge. Die hieß noch BP-Post. Und das ist irgendwie, die Raute ist in meinem Herzen.
Welcher ist dein Lieblingsclub? Also im Sinne von Tanzen.
Mein Lieblingsclub in Hamburg ist das Gaga, auch auf der Reeperbahn.
Welcher ist dein Lieblingspark?
Mein Lieblingspark ist der Jenischpark in Nienstedten.
Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
Das ist auch relativ einfach. In Hamburg sagt man Tschüss. Das finde ich, ist ein ganz charmantes Lied und hat auch so ein Lokalcouleur.
Lass uns mal beim HSV bleiben. Was ist denn die BP-Post gewesen? Also BP weiß ich noch, aber ist das die Stadionzeitung gewesen?
Ja, das ist so in den 70er Jahren war das die Stadionpost, die ist BP-Post.
Und dann hast du da mit 10 gestanden und hast da ein paar Groschen verdient?
Ich war ja schon 13, also das war ich schon.
Ja.
Also ich war 12 oder 13. Mhm. Du hast dann immer, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel, 10 Mark oder was man bekommen hat, oder viel weniger, keine Ahnung, aber du konntest das Spiel dann eben gucken. Mhm. Du standst vorne an den Eingängen, hast diese Stadionpost verkauft für 50 Pfennig oder eine Mark, das weiß ich nicht mehr. Und dafür durfte man dann eben zuschauen. Und das war für mich natürlich.
Und da hast du ja die guten Zeiten erlebt, ne?
Da habe ich die sehr guten Zeiten erlebt. Also ich habe auch Günter Netzer mal gesehen, so aus dem Augenwinkel, dass er da rumrannte. Weil wir konnten mit unseren Tickets konnten wir eben durchs ganze Stadion tingeln. Das war großartig.
Wie ist das heute, wenn du so ein paar Jahre später, also mehr als 40 Jahre, über den HSV denkst? Gab es mal einen Zeitpunkt, wie bei vielen, die sich dann abgekehrt haben, was mich ja wundert, also bleibst du eigentlich bei deinem Verein? Ich habe Leute bei mir im Umfeld, die haben ihre Dauerkarte irgendwann abgegeben, als sie nur noch immer wieder 14., 15. waren in der Bundesliga. Wie ist es bei dir?
Ja, also natürlich kann man das geistig abgeben, aber seelisch hängt man ja doch irgendwie an den Verein. Ich versuche mir dann immer einzureden, das ist ja auch nur eine Marke und eine Firma und dies und jenes, aber der HSV ist doch so ein bisschen mehr, weil man eben sein Leben lang damit begleitet wurde. Und ich bin auch durch meinen Vater so sozialisiert worden, dass man eben so eine Raute im Herzen hat. Und er muss das einfach mal ertragen, dass man eben seit 1982 nicht mehr irgendwie eine große Rolle spielt. Und das ist ja auch erst eine Weile her. Also vielleicht wird es ja irgendwann besser und ich erlebe das noch.
Bist du ein Dauerkarteninhaber?
Nee, dafür bin ich einfach zu viel unterwegs. Ich bin ja so gefühlt 200 Tage im Jahr bin ich ja unterwegs. Aber wenn ich in Hamburg bin und habe irgendwie die Chance, da hinzugehen, ich gucke dann meistens auch am Tage so, wenn die Sonntags oder Samstag spielen, kann man ja schnell noch auf die Seite gehen und manchmal sind dann hier und da mal ein Ticket frei, dann hole ich mir schnell eins, setze mich in Othmarschen in den Bus und fahre zum HSV und leide mit allen anderen auch.
Und hast du sonst so eine Fußballgruppe, mit denen du guckst, so eine Gang oder wie auch immer, wo ihr euch dann auch immer, keine Ahnung, irgendwo trefft oder geht dir das alles so verloren durch Familienleben und vielleicht aber auch durch Popularität?
Nee, das überhaupt nicht. Ich habe eine HSV-WhatsApp-Gruppe, die heißt HSV-Rentner. Die habe ich gegründet, weil die alle so alt sind und ich die alle ärgern will damit, obwohl sie noch gar nicht in Rente sind. Aber das zeigt eben, dass wir so lange beim HSV sind. Und da ist es eigentlich eher so, dass man das Spiel gar nicht mehr mitbekommt, weil so viel Leid gepostet wird von allen drumherum, dass eigentlich der Chat viel lustiger ist als das Spiel.
Du hast ja gesagt, du hast als kleiner Butsche Günter Netzer gesehen. Hast du mal jetzt auch mit deiner eigenen aufkommenden Popularität Spieler getroffen?
Ja, das kommt immer wieder vor. Also ja, wir waren im Urlaub und da habe ich Tom Starke kennengelernt. Der war damaliger Torhüter bei Bayern München. Und an Jaro Dropny habe ich meine, also den ehemaligen HSV-Torwart, habe ich meine erste Wohnung in Nienstedten verkauft. Und mit dem bin ich auch schon sehr, sehr lange befreundet. Und das ist auch immer noch so, obwohl er ja mittlerweile schon lange nicht mehr hier in Hamburg wohnt. Zu denen habe ich immer noch ein sehr gutes Verhältnis.
Ja. Jetzt wird ja, glaube ich, im HSV-Stadion immer Scooter gespielt. Schmerzt sich das ein bisschen, dass kein Alex Christensen-Song gespielt wird bei Toren?
Nee, überhaupt
nicht.
Oder
ist das jemals vielleicht auch eine Idee gewesen, eine eigene Hymne zu komponieren?
Ich muss ja zugeben, dass die Hymne von Bayer Leverkusen, wenn die ein Tor schießen, ist meine Hymne. Ich habe das Around the World geschrieben. Und immer wenn la 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 la, let's go around the world, das ist immer, wenn Leverkusen ein Tor schießt. Also ich habe schon meine Hymne, das ist ja auch in Ordnung. Ich finde das großartig, dass Scooter die Hymne ist. Die passt auch wunderbar. Und außerdem ist HP ein sehr guter Freund von mir. Der wird übrigens diesen Samstag 60. Und bei mir existiert kein Neid, sondern eher sehe ich sowas als Motivation an und freue mich einfach für Wegbegleiter, die ähnliche Musik machen.
Nun gibt es in der Saison 2023/24 schlimmere Dinge, als die Stadionhymne von Bayer Leverkusen geschrieben zu haben.
Das wollte ich damit nicht andeuten, aber es ist schon schön, wenn die da oben sind und mal ausnahmsweise nicht Bayern. Das hält ja die Liga auch so ein bisschen spannend. Ansonsten, ich gucke ja eigentlich nur noch zweite Liga durch den HSV bedingt, aber jetzt ist mir es aufgefallen, jetzt finde ich erste Liga eigentlich auch wieder ganz attraktiv.
Und geht's da mal Richtung Leverkusen? Also besucht man die Stadien, wo seine eigene Hymne gespielt wird oder eher nicht?
Nee, so viel Selbstbeweihräucherung mache ich nicht. Also mir ist das auch erst vor kurzem aufgefallen, weil das ist mal, glaube ich, vor 4 Jahren angefragt worden, habe ich das auch vergessen. Aber da Leverkusen jetzt ja wieder aktiv so viel spielt und auch viele Tore schießt, habe ich das dann irgendwann mitbekommen, als ich eine Bundesliga-Zusammenfassung gesehen habe, habe gedacht, das ist ja wirklich cool, das freut mich.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Kommen wir mal weg von der großen weiten Welt, weg aus Leverkusen nach Wilhelmsburg. Da bist du in den 70er Jahren aufgewachsen. Wie hast du das Viertel damals wahrgenommen?
Wilhelmsburg habe ich wahrgenommen, wie es eben so von einem kleinen Jungen gehört. Ich habe immer gedacht, das gehört sich alles so. Das ist einfach ganz normal, dass man in gewisse Straßen nicht gehen kann. Man darf nur das Haus der Jugend besuchen, weil in dem anderen Haus der Jugend wird man verprügelt. Man sollte nur mit den Leuten rumrennen. Wenn die Laternen angehen, sowieso nicht draußen sein, weil dann ist auch wieder irgendwie eine Prügelei. Also man wird so street smart. Und denkt eben, das gehört so zum Leben dazu. Oder irgendwie Freunde von mir oder damalige Klassenkameraden haben dann irgendwie, da war ich glaube ich 12 oder 13, gesagt, ach, heute Abend brechen wir mal in Aldi ein, kommst du mit? Ja klar, warum nicht, lass mal da hingehen. Also man hatte irgendwie...
Du bist in Aldi mit eingebrochen?
Ja, die sind in Aldi
eingebrochen. Ist das verjährt?
Naja, ich war 12. Also die sind in den Aldi eingebrochen und wollten Alkohol trinken. Aber ich mit 12 war ja eher nicht so der Alkoholtrinker, sondern ich habe so vor der Tür gestanden und habe mir das dann angeschaut, bin dann auch nach Hause gegangen, habe da gar nicht drüber nachgedacht. Und einer von meinen Kollegen hat mir dann erzählt, der hat sich ins Regal gelegt und ist da eingeschlafen und dann erwischt worden. Also es war schon, ich sag mal, rock'n'rollige Zeiten. Aber das ist dir als Kind oder angehender Jugendlicher gar nicht so aufgefallen, weil das war ja das normale Umfeld. Also auch einer, ich nenne ihn mal Andreas W. in meiner Schulklasse, da waren wir glaube ich 14, der hat sich den Todesschuss gesetzt mit Heroin. Das war schon also eine wilde Zeit. Also das weiß ich noch.
Was hat dich denn davor bewahrt, nicht weitere Einbrüche zu machen oder Drogen zu nehmen in deiner Jugendzeit? War das dann die Erziehung oder ja, man blickt ja zurück und denkt sich so, warum ist mir das nicht passiert? Also ich bin auch in einem sozialen Brennpunkt zur Schule gegangen. Da wurden in der Grundschule Autoradios vertickert, die natürlich alle nicht fabrikneu waren. Und ich habe erst im Rückblick erlebt, dass das vielleicht gar nicht so normal ist, dass es auf anderen Schulen nicht üblich war.
Ja, also ich finde das erstmal sehr süß, dass du mich sozialisierst mit Aldi-Einbruch. Ich bin ja nicht mit eingebrochen zum Glück. Und ich habe auch kein Heroin genommen, aber ich war eben schon so umzingelt davon. Und es gibt eben zwei Exits, die du hast, um da raus, oder ich sage mal, es gibt drei. Extrem gute Schulbildung, dann hast du wahrscheinlich eine Chance, aus der Lage dazu kommen, in der ich war. Sport und Musik. Und ich habe dann Musik gewählt, weil ich als Speditionskaufmann einfach echt eine totale Niete war. Und das war auch schon klar, weil ich habe ja die Schule mit 16 beenden dürfen, zum Glück, weil ich so gut war, dass der Lehrer gesagt hat, bitte geh. Und das war auch der richtige Rat. Aber ich glaube eben, das sind auch glückliche Zufälle. Also es hätte auch in eine andere Richtung gehen können. Wäre ich da wahrscheinlich schwächer gewesen und hätte angefangen, irgendwie Drogen zu nehmen, dann wäre meine Laufbahn, glaube ich, nicht so geil geworden.
Das heißt, du willst sagen, deine Schulzeit war jetzt nicht so schillernd wie deine Musikerkarriere. Gab es denn irgendwas, wo du eine gute Erinnerung dran hast? Warst du mal in eine Lehrerin verliebt oder warst du besonders gut in Musik?
Die waren alle echt hässlich, in die kann man sich nicht verliegen. Also das war einfach sehr, also meine Schulzeit war ja auch irgendwie so, Hauptsache durchgekommen, waren 38 Leute in der Klasse und ich kann mich an die ersten Jahre erinnern, wenn Pause war, dann bin ich mal auf den Baum gegangen, weil ich keinen Bock hatte, irgendwie verprügelt zu werden von irgendwelchen Gruppen. Da gab es eben so Gruppen, alles hatten sie Gruppen und die haben sich so gebildet und dann bin ich eben auf den Baum geklettert und haben die immer ein paar Steine geworfen, aber irgendwann lernst du dann den richtigen kennen, habe ich Nail kennengelernt, sehr guter türkischer Freund von mir, der war Ringer. Und der hat dann im Prinzip auf mich aufgepasst. Also man musste so Dinge einfach lernen und auch, wie man so im Leben zurechtkommt, weil ich war jetzt eher so der Schmächtige und nicht Kräftige. Also ich konnte mich weder verbal noch körperlich wehren, also musste ich Allianzen bilden. Und das ist im Leben ja immer ganz wichtig. Und ich muss immer noch sagen, ich würde da immer wieder gerne aufwachsen, weil das prägt ja auch. Und was man nicht vergessen darf, was ein ganz, ganz großer Unterschied ist und was der Riesenvorteil ist von Wilhelmsburg, man hilft einander. Man hilft aber nur einander, wenn man kein Geld hat. Sobald man Geld hat, holt man sich Leute, die Dinge für einen machen. Und sobald irgendwas in einem Garten schief geht, holt man sich einen Anwalt, der irgendwie mit dem Nachbarn spricht und so. Das ist einfach eine andere Handhabe. Also wenn du in Othmarschen wohnst, klingelst du nicht bei deinem Nachbarn und sagst, kannst du mir beim Tapezieren helfen? Ich habe keinen. Das macht man einfach nicht. Also man hat ein bisschen mehr Sozialität und der soziale Kit funktioniert so ein bisschen mehr.
Aber helfen dir deine Wilhelmsburg-Wurzeln nicht, vielleicht dann doch beim Nachbarn zu klingeln und zu sagen, hast du mal einen Tümpel oder irgendwie sowas?
Ja, das hilft, aber man lernt ja auch dazu. Also wenn man da klingelt, ist es eben so, wenn man da jetzt, ich wohne ja erst seit 15 Jahren da, da wird einem meistens dann der Vorname und Sie angeboten. Also das ist schon eine andere Handhabe. Also das muss man auch lernen und damit auch klarkommen. Und es ist natürlich auch so, wenn ein Herr Christensen aus Wilhelmsburg nach Othmarschen zieht, dann muss man, glaube ich, so 4, 5 Generationen wohnen, bis es dann vergessen wird, dass der ja eigentlich aus einem Stadtteil kommt. Das ist ja nur Verbrecher. Also ich habe tolle Nachbarn, das ist alles in Ordnung, aber man merkt schon, dass man, ja, so ein paar Jahrzehnte muss man da wohnen, dann normalisiert sich das.
Wann hast du denn jetzt so gemerkt, okay, das mit der Musik könnte eine gute Idee sein? Also wahrscheinlich die ersten Clubbesuche mit 14, 15, noch im verbotenen Alter sozusagen. Und dann hast du aber parallel ja mit 16 deine Lehre angefangen. Mhm. Und wie ging das dann?
Also erstmal ist es ja so, wenn du glorreiche Realschule hast, dann macht man ja eine Lehre. Das war einfach so gang und gäbe. Und ich saß dann mit meinem Dad zusammen und habe gesagt, ich weiß echt nicht, was ich lernen soll. Und er so, ich auch nicht. Ich kenne nur Spedition. Und da kenne ich einen, da kannst du mal fragen, weil deine Zensuren sind jetzt auch nicht so überragend. Mach das doch einfach. Und ich sagte, ja, aber ich mache ja auch DJ nebenbei. Sagt er, das ist ja kein Beruf. Und außerdem, Kaufmann kann nie schaden. Wer weiß, vielleicht wirst du ja mal reich mit deinem DJ-Scheiß. Dann weißt du wenigstens, was soll und haben bedeutet. Und dann sag ich, gut, dann mache ich das. Aber das war wirklich sehr klicklig. Ich habe ja hier bei Schenker gelernt, was wahrscheinlich auch eine gute Firma ist. Und ich war einfach nicht gut. Ich bin, glaube ich, auch der erste Auszubildende gewesen, der durch die Zwischenprüfung gefallen ist. Das kann man gar nicht, weil da gibt es keine Zensuren. Aber ich hab einfach nicht verstanden. Da saß dann irgend so ein Typi mir gegenüber und sagte, also hier die Container und da muss man alles berechnen. Und wir berechnen die dritte Stelle nach dem Komma. Das hatte ich in der Schule gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es drei Stellen gibt. Ich dachte, es gibt nur eine. Das ist dritte Stelle, komm, kenne ich nicht. Ja, bei der Frachtrate und so. Und dann saß sie da immer wieder, ich habe keine Ahnung, wovon der redet. Ich weiß nicht, was der meint. Also ich bin hier falsch. Und ja, aber es war trotzdem natürlich hilfreich am Ende dann, wenn man mit Musik dann Geld verdient, dass man so ein bisschen weiß, dass man das nicht aus dem Fenster kippen sollte, sondern vielleicht auch mal Steuern zahlen und solche Dinge.
Wann und wie viel Geld waren es denn? Also bist du irgendwo aufgetreten auf so Zeltfesten oder wie so Heinz-Strunk-mäßig Romantik? Also dass man da erstmal im Umland getingelt ist oder wie war das?
Ja, Heinz-Strunk ist ja schon ein geiles Niveau gewesen. Der ist ja wenigstens außerhalb aufgetreten. Also bei mir war das eher so auf Harburg, Wilmsburg und so sehr schäbige Geburtstagspartys, wo man auffliegen durfte oder wo man Musik gemacht hat von Kassettendecks, dass man gar kein Geld bekommen hat, sondern einfach man durfte es nur machen. Und das war schon, oh geil, ich habe einen Auftritt, ich kann da ein bisschen Musik machen. Und dann kam es irgendwann dazu, dass ich dann so bei Hochzeiten auflegen durfte. Und das muss man ja auch erstmal lernen. Also die erste Hochzeit habe ich, glaube ich, echt so verkackt. Die haben sich wahrscheinlich danach auch gleich scheiden lassen. Weil ich hatte die Idee, dass man bei einer Hochzeit ja auch neue Musik spielen sollte. Und Musik, die ich gut finde. Das fand der Bräutigam aber nicht ganz so geil.
Ha,
ja, und dann habe ich irgendwann einen Job bekommen in einer Diskothek, die ist Schnuckenstall. Hört sich gut an, oder? Mhm. Kennst du diese Diskotheken, wo Frauen ihre Handtasche auf die Tanzfläche stellen und dann drumherum tanzen? Und du als Disc-Jockey sagst, bitte die Handtasche hochnehmen, wir wollen hier auch alle tanzen und die Regenjacke ausziehen. Wir tragen auf der Tanzfläche keine Regenjacken.
Und du hast die Songs auch immer angesagt dann, wie quasi beim Autoscooter oder
ja,
so?
Ja, selbstverständlich. Ich habe jeden Song angesagt und es war musikalisch sehr durchwachsen. Es kam auch eben der Wunsch, ZZ Top zu hören. Das habe ich dann auch gespielt. Und es gab keine Übergänge, weil das waren eben zwei Plattenspieler, die liefen nur auf 33 oder 45. Da konnte man nicht wirklich groß zaubern. Das heißt, ich musste eigentlich zwischen den Übergängen immer was erzählen. Und ich habe zwischendurch auch Bier gezapft. Also war auch nur eine Bierzapfanlage. Also man war schon multitaskmäßig unterwegs.
Was hat dich denn eigentlich davon abgehalten, gute Musik zu hören, so wie ich? Also Punk und Rock. Also du warst ja schon immer eher so in diese, also ich sag mal, Eurodance gab es ja gar nicht. Das hast du ja mitgeprägt selber.
Ja, ja.
Aber schon immer eher so ein bisschen trashig unterwegs, oder?
Das weiß ich gar nicht. Also das ist natürlich auch der Informationsstand. Mein Informationsstand ist natürlich, dreht sich nur um mich. Und ich glaube, also ich muss sagen, meine Jugend war auch relativ einsam, weil ich habe mich immer damit beschäftigt, wenn ich eine Musik gut finde, will ich alles hören. Ich hatte zwar kein Geld, aber ich wusste, wenn ich eine Schallplatte, ich hatte Babylon by Bass von Bob Marley, da wusste ich, wenn ich die dann mal tausche, leiht mir irgendjemand, kann ich was aufnehmen auf dem Kassettendeck. Und so ging es immer hin und her. Und damit war ich eigentlich so die Jahre von 8 bis 16 nachmittags immer beschäftigt, Platten aufzunehmen, mich in irgendeine Musikrichtung reinzufressen, die Credits zu lesen. Oh, Paulino da Costa spielt Percussion bei Markus Miller. Dann wird das auch geil sein, wenn er es bei Schick spielt, weil das ein guter Musiker ist. Also ich kannte auch alle Credits, ich kannte alle Produzenten. Alles völlig nutzloses Wissen. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das angeeignet habe. Aber war musikalisch dann eben so ein wandelndes Lexikon. Ich habe mir wirklich dann jede Musikrichtung angehört und war sicherlich, wenn du die Punk-Sachen hörst, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus. Aber ich würde mal sagen, ich habe da auch so einen ganz guten Überblick. Und habe natürlich auch Sex Pistols und so ein Zeug gehört und die anderen Hits, die es damals so gab. Aber
warum bist du denn DJ überhaupt geworden? Also, dass du dich da so nerdig reingegraben hast. Also, ich sag mal, in unserem Zeitalter ist man auch DJ geworden, um mehr Erfolg bei den Frauen zu haben, ne? Weil da war man ja derjenige, der ein bisschen höher über der Tanzfläche stand.
Ja, also DJ hatte ja damals nicht so die Bedeutung des Bademeisters, dass man irgendwie Frauen kennenlernt, sondern eher so ein Service-Mitarbeiter in einem Tanzclub. Aber ich hatte das große, große Glück, unter mir hat ein DJ gewohnt, Axel Hannig. Für mich immer noch der wichtigste Mensch eigentlich in meinem Leben, weil der hat eben die ganze Zeit nur Dance gehört und ganz laut und hatte auch diese riesigen Boxen, die er eigentlich gebrauchen sollte für seine rollende Disco, hat er eben in seinem Zimmer aufgestellt. Die Boxen, ich meine, das Zimmer war 8 Quadraten, die Boxen waren einfach so riesigen Kühlschränke und es war unfassbar laut. Und irgendwann bin ich dann mal runtergegangen und habe bei ihm gesessen und da habe ich einfach das Feuer gefangen und habe mich in diese Musikrichtung so verbohrt. Das war so die Zeit von Passion Flirts und Bobby Orlando und Lime und so Anfang 80er Dance-Musik, da gab es ein Ramshorn-Label, da musste ich alles von haben und alles hören und alles wissen, alles lesen. Und dann war ich da so drin versteift und in dieser ganzen Materie drin, dass ich da hängen geblieben bin.
Damals hießen die Clubs noch Discos. Welche Orte haben dich denn so geprägt, wo du selber auch gerne hingegangen bist oder wo du auch gedacht hast, boah, da will ich mal auflegen?
Ja, das Herrliche war, dass ich dann mit 17 Jahren schon angefangen habe, als DJ zu arbeiten. Und meine erste Diskothek war dann das Checkers auf dem Steindamm. Und von Checkers auf dem Steindamm bin ich dann durch einen Gläserspüler, mit dem ich zusammen Ziviles gemacht habe, bin ich dann ins Volar gekommen, habe da vorgespielt und war dann der Resident-DJ im Volar von 1988, 89 irgendwie bis 1991 so. Und so bin ich in diese Szene gerutscht und konnte dadurch natürlich, ich hatte nie dieses Erlebnis gehen in den Club und lernen Frauen kennen, sondern ich war ja so jung, dass ich da schon gearbeitet habe, was für mich natürlich viel geiler war. Weil ich weiß noch, als ich ganz jung war, wollte ich ins Volar reinkommen und da gab es damals so einen berühmten Hamburger Türsteher, Tocker. Und wie es sich für einen vernünftigen Wilhelmsburger gehört, hatte ich so einen geilen Schnauzbart, Fukuhila und einfach auch nicht, glaube ich, die geilsten Klamotten an und war einfach frauenmäßig auch, glaube ich, nicht so der Hecht. Und er hielt diese riesige Hand vor meinen Kopf und sagte, für dich ab 6 Uhr morgens. Ich so, okay, alles klar, ich komme um 6 wieder. Bin dann um 6 Uhr wieder hingefahren, da war Lala natürlich schon lange dicht, weil ich gar nicht geschnallt habe, dass der einfach keinen Bock auf mich hatte. Und viel später habe ich ihm dann erzählt, ja Tocker, du hast mich nicht reingelassen, das werde ich nie vergessen, aber es war sehr lehrreich.
So, und dann kam die erfolgreiche Zeit. Mhm. Was hat sich denn da für dich geändert?
Ja, also vom tölpeligen Wilhelmsburger, der wirklich wenig vom Leben weiß, hat das mich so in ein anderes Leben katapultiert. Also ich stelle mir immer mein Leben so vor wie so ein Flipper. Da ist so eine Kugel, die rollt so rum und dann geht sie mal ins Aus und dann schießt sie wieder. Aber es gibt ja auch eine Kugel, die sich da oben relativ lange hält zwischen diesen Flipper, die so hin und her switchen. Und das war dann eben auch einmal mein Leben. Auf einmal war ich irgendwie in einer ganz anderen Welt. Ich war, bin mit das Boot der Nummer 1 geworden und ich glaube 2 Wochen später hatte ich einen Anruf gekriegt von Jean-Michel Jarre. Also die Koryphäe in der elektronischen Musik, der französische Megakomponist, der irgendwie, weiß ich nicht, regelmäßig in Paris oder auf der gesamten Welt so
Sound. Und immer so vor 100.000 Leuten,
ja,
irgendwie.
Ja, immer 100.000. Und dann kriege ich eben diesen Anruf von seiner persönlichen Beraterin. Wir sind hier im Atlantic Hotel. Jean möchte mit dir Musik machen. Und ich war noch so ein verranzter Wilhelmsburger. Ich hatte zwar mittlerweile eine eigene Wohnung, habe dann im Weißen Kamp in Barmbek gewohnt. Eine Einzimmerwohnung, da war ein rotes Sofa drin, Schallplatten und eine Stereoanlage, sonst nichts. Dann bin ich also mit meinem Fahrrad.
Und wahrscheinlich schon ein paar goldene Schallplatten.
Nee, das Boot war gerade erst Nummer 1, da gab es noch gar kein Geld, weil die Schallplattenfirma war nicht so ganz davon überzeugt. Dann hatte ich die geniale Idee, genial dumme Idee, habe denen gesagt, pass auf, wenn es mehr verkauft, kriege ich eine geringere Beteiligung. Ja, den habe ich dann unterschrieben in die, und wir haben, glaube ich, 2000 Mark Vorschuss gekriegt, die natürlich auch sofort weg waren, weil wir ein Studio bezahlen. Und da gibt es ja auch immer so viele Leute, die da rumsitzen und auch alle Geld bekommen. Das war damals so und da war einfach kein Geld. Und dann bin ich da mit dem Fahrrad hingefahren und saß dann irgendwann in dieser riesigen Suite bei Jean-Michel Jarre und guckte so aus dem Fenster und denk so, ja, gleich kommt einer und sagt, schmeiß ihn mal raus, das ist der Falsche, das ist ja ein totaler Penner, das kann ja nicht sein. Und er erzählte eben auch so Dinge, lass mal zusammen Musik machen, und von seinen Synthesizern habe ich so gedacht, habe ich alles gar nicht. Was will der von mir? Ich finde die total geil. Ich wollte nur eigentlich nur ein Autogramm und ein Bild. Aber Bilder gab es da damals ja auch noch nicht. Also saß ich da irgendwie so ziemlich hilflos. Und man merkt auf einmal, dass sein Leben eben eine ganz andere Umdrehung bekommt. Und Dinge passieren, ja, von denen man irgendwie nicht rechnet, dass das...
Kam es denn zu einer Zusammenarbeit mit Jean-Michel Jarre?
Nee, ich war da einfach zu jung und zu unerfahren. Also das hätte man natürlich vertiefen können, aber man darf auch nicht vergessen, also... Rein wirtschaftlich gesehen bin ich gerade auf dem Peak gewesen. Also ich war der Cream of the Cake, Nummer 1 in Deutschland, Nummer 1, also das Boot wurde dann fast auf der ganzen Welt Nummer 1. Also es war dann so ein Game Changer, einfach auch eine Plattenveröffentlichung, die die Musikwelt geändert hat. Die hat eben den ganzen Fokus auf Techno gebracht. Und für so einen elektronischen Musiker ist es natürlich wichtig, auch immer am Zahn der Zeit zu sein. Der kann natürlich durch seine Reputation sich immer jeden Harlekin leisten, der dazukommt. Und wenn du aber in so einer Position bist, brauchst du es eigentlich gar nicht mehr. Weil die nächsten Singles waren ja eh alle erfolgreich mit oder ohne Jean-Michel Jarre. Also die Entscheidung war vielleicht fürs innere Ich nicht so clever, aber für wirtschaftlich gesehen war das für die Plattenfirma und für alle anderen war das großartig. Weil der Christian dann einfach sein Ding weitergemacht und hat sich nicht irgendwie ablenken lassen von irgendwelchen spirischen Sound und kommt auf einen Trip, sondern der hat weiter Techno gemacht.
Wir kommen zu unserer Rubrik Fragen der anderen Leute. Es ist jetzt nicht Jean-Michel Jarre, würden wir auch gar nicht verstehen auf Französisch, nee, aber wir haben 2 andere.
Hallo Herr Christensen, hier ist Mariam Blumenthal, Vorsitzende der Hamburger Grünen. Ich würde von Ihnen gerne wissen, wie Sie sich über das politische Geschehen in Hamburg informieren.
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin politisch interessiert, aber ich habe gelernt, dass ich mich nicht mehr in Detailfragen verliere, weil ich versuche, Politik so wahrzunehmen, Dinge, die ich beeinflussen kann, die interessieren mich, und Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, und das Tagespolitikgeschäft, das ist mir einfach auch zu mühsam, und das besteht ja auch immer aus Konsens. Aber mich interessieren schon politische Dinge. Gerade so im Lokalen würde ich mich natürlich freuen, wenn irgendwann der Elbtunnel fertig ist, dass man vielleicht auch mal wieder Auto fahren kann oder wenn die Bahn wieder regelmäßiger fährt. Solche Dinge sind für mich politisch interessant. Also eben das, was einem so nahe geht, was man so im Alltag braucht. Aber jetzt die ganz großen politischen Themen, da finde ich, ist es einfach auch mal ganz gut, wenn man als Nicht-Fachmann, sondern als Amateur nicht zu jedem Scheiß seine Meinung sagt, sondern einfach auch mal sagt, habe ich keine Ahnung von. Ich finde auch, natürlich habe ich auch eine Meinung zum Ukraine-Krieg, der ist scheiße, klar. Aber ich könnte jetzt die ganzen Zusammenhänge nicht so genau erklären. Deswegen finde ich, ist das eigentlich auch immer ganz ehrlich, wenn man sagt, kenne ich mich nicht genügend aus, da sage ich auch nichts zu. Finde ich eigentlich auch in Ordnung.
Und tatsächlich informieren, ist das dann regelmäßig Tagesschau gucken oder in irgendeine App von der Zeit oder wie auch immer?
Also das vermeide ich komplett. Ich gucke keine Tagesschau, weil ich finde Nachrichten, die positiv sind, viel inspirierender, gerade für Musik. wenn ich eine Tagesschau gucke, habe ich einfach gar keine Lust mehr, Musik zu machen. Das beeinflusst mich emotional und das möchte ich nicht. Ich möchte einfach in meiner Bubble leben und auch glückliche Dinge erfahren und eben nicht nur Not und Elend. Und ich möchte auch nicht wissen, dass in Indien irgendwie zwei Busse zusammengekracht sind und 120 Menschen gestorben sind. Das ist schon tragisch genug. Aber das muss ich nicht mit mir rumtragen. Also mir ist das denn eher so, dass ich gerne mal ein Magazin lese oder wenn ich im Flieger bin, auch weltpolitische Sachen oder auch eher so eine Betrachtung vom Gesamten. Das finde ich eigentlich eher spannend. Also wenn ich irgendwie Rolf Dobelli lese über Politik, finde ich das irgendwie interessanter, weil der das Ganze so überspannt, als irgendwie so im Detail zu gehen. Und auch gerade historische Sachen finde ich auch interessant. Was weiß ich, dass Helmut Kohl irgendwie auf so einen Sockel gesetzt wird, der hat die Wiedervereinigung gemacht. Ich bin der Meinung, der hat einfach Glück gehabt, dass er zum richtigen Zeitpunkt da war. Das wäre eh passiert. Ob jetzt Helmut Kohl das gemacht hat oder Helmut Schmidt oder Angela Merkel, das ist einfach auch eine logistische Frage. Ist man zu dem Zeitpunkt gerade an so einem Punkt am Steuer zu sein?
Wir kommen zur nächsten Frage.
Lieber Alex Christensen, hier spricht Peter Heinrich Brix und ich habe eine Frage, die mich auch immer wieder umtreibt, wenn ich mich so umschaue. Macht Geld eigentlich glücklich?
Also Geld macht auf jeden Fall nicht unglücklich. Das finde ich ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Mehr Geld macht sicherlich nicht glücklich. Es gibt, glaube ich, so eine bestimmte Summe, an der man anfängt, einfach gar nicht mehr so darüber nachzudenken. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ein Freund von mir, Mark Wahlberg, ist wahrscheinlich bald Milliardär. Den geht es aber nicht mehr ums Geld, sondern da geht es eher darum, im Game zu bleiben. Du bist natürlich, wenn du aufhörst zu arbeiten, sagst, ich habe jetzt genug Geld, bist du sozial nicht mehr interessant. Du hast nichts mehr zu erzählen. Du machst nicht mehr dieses, jenes, brauchst keine Brücken, du hast keine neue Firma gegründet. Das macht dich ja eigentlich als Mensch aus. Die Dinge, die du kreierst oder irgendwas machst, das ist eigentlich spannend. Und Geld ist dann am Ende das Dankeschön, das legst du dann irgendwo hin. Aber du kannst dir eben auch nach der zweiten großen, dicken Uhr, bringt das auch keinen Spaß mehr, das Spiel. Also ich finde, so als Wilhelmsburger hat man eh immer so einen Komplex. Man will natürlich, wenn man gerade Geld hat, dann muss man sich den Porsche kaufen und die erste Rolex und sein Haus. Das kann ich auch total nachvollziehen. Aber beim zweiten Mal bringt das gar keinen Spaß mehr. Und ich habe mir natürlich auch 1995 einen Porsche gekauft, weil ich davon dann natürlich gedacht habe, das muss ich ja wirtschaftlich mal zeigen, dass hier die Ratte aus Wilhelmsburg irgendwie da rausgekommen ist. Aber den fahre ich heute noch und habe mir das nie erneuert, weil dieser Konsummoment, dass es irgendwie schön ist, der hält auch nur ganz kurz an.
Wann hast du denn so das Gefühl gehabt, dass du jetzt eigentlich nicht mehr arbeiten müsstest, um zumindest Geld zu verdienen?
Das schwankt. Also ich bin ja auch sehr unternehmerisch lustig und manchmal mache ich auch Dinge, die einfach doof sind. Da verliere ich dann auch mal Geld. Aber also
was war denn da so eine Niederlage für dich? Wo hast du dich dran beteiligt, was dann nicht funktioniert hat? Bubble Tea oder
wie viel Zeit
haben wir? Die Hip-Hopper, die machen ja alle Eistee gerade.
Ja, weiß ich nicht, wie viel Zeit man hat. Also die Hip-Hop machen alle Eistee, aber ich glaube immer nur die ersten beiden laufen. Der Rest ist dann eher so ein Gurkenwasser, was keiner trinkt. Und wer, also mal ernsthaft, wer trinkt Eistee? Das ist einfach das Giftigste der Welt. Da ist nur Zucker drin. Guckt euch den Zuckergehalt an. Das kann man nicht trinken. Das ist der letzte Rotz. Alle diese Eistees sind Gift für dich. Krebs ernährt sich von Zucker. Das ist alles Mist. Aber egal, darum geht's ja nicht.
Da wird es schon mal keine Kooperation mit Capital Bra geben oder so.
Nein, also ich würde für nichts werben, was Leute vergiftet und alles, was groß zuckerhaltig ist. Das kann man ja gerne genießen, aber da würde ich jetzt mich nicht irgendwie für hinstellen. Also das ist ja auch gelogen und man spricht Leute an. Man nutzt seine Marke und sein Image, um Scheiße zu verkaufen. Ich glaube nicht, dass es gut ist für die Marke. Sicherlich ist es gut fürs Konto, aber ich würde mich damit nicht wohlfühlen. Und ich finde so ein bisschen... Also man hat so ein Circle of Dignity, also so ein Würde-Circle, den würde ich nie verlassen. Es geht an erster Stelle das für mich darum, ich möchte, dass mein Sohn mich nicht peinlich findet. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Und das Zweite,
findet der deine Musik gut? Es könnte ja Leute durchaus geben, die Musik nicht so geil finden.
Ja, das gibt es sicherlich. Aber ich habe natürlich auch ein Repertoire von 4000 Songs. Also es geht ja irgendwie von, also wir sind Grammy nominiert für Paul Anka, Rock Swings. Das ist einfach mit den besten Musikern der Welt gemacht. Das ist jenseits jeder Kritiklinie. Das verkauft vielleicht nicht so viel, aber es ist eben in diesem Bereich, ist das auch ein Gamechanger.
Aber der schönste Arsch der Welt, das würdest du es heute noch so texten?
Selbstverständlich, weil du darfst ja nicht vergessen, wenn du das intellektuell betrachtest. Das habe ich übrigens von Sammy Deluxe gelernt. Es singt eine Frau. Es singt eine Frau 2007. Und es ist sehr emanzipiert, wenn eine Frau über einen männlichen Körperteil singt. Das ist ja gerade der Bruch in dem Song und das macht den Song ja auch genial. Deswegen kann ich über den Song auch immer sprechen, weil der hat ja null Sexistisches. Der ist ja noch mehr up-to-date als alles andere. Also warum hat den Katja Krasiewicz gecovert? Weil der eben dieser Bruch ist. Eine Frau ist emanzipiert und sagt, was sie denkt über ihre Befindlichkeiten. Und deswegen ist das doch ein großartiger Song. Also hätte das jetzt ein Mann gesungen, hätte ich gesagt, okay, war jetzt nicht so geil, aber ich finde, gerade das macht das doch aus.
Gibt es denn einen Song, der dir peinlich ist im Nachhinein oder wo du sagst, oh nee, das, so geil war es jetzt nicht?
Ja, ich habe meine Band produziert aus Geld und sie hieß Fucking Kiosk Band und das war eine Band, die aus Torfrock Ableger im Bestand. Und im Nachhinein denke ich so, das war so, weiß ich, Ende der 80er. Im Nachhinein denke ich so, das waren nette Jungs und sowas, war einfach echt nicht so geil. Also das hätte man auslassen können. Aber ich denke auch ein Musiker hat ein Recht dazu, dass man mit seiner Kunst Geld verdienen will. Wir haben alle diese romantische Vorstellung, ein Musiker muss immer verarmt irgendwie so Van Gogh-mäßig sich das Ohr abschneiden und dann verarmt sterben und dann dürfen die Verwandten irgendwie was verdienen. Das finde ich ist irgendwie der falsche Ansatz. Ich finde, es gehört schon dazu, es ist schon was Schönes, wenn du von deiner Musik auch leben darfst und dich da komplett drauf voll konzentrieren kannst und damit die Leute erhältst. Und da ist die Denkweise in Deutschland noch sehr antiquiert und sehr 30er Jahre gefühlt so. In Amerika ist das sicherlich anders und in England auch.
Jetzt wollen wir trotzdem noch mal wissen, was deine Fehlinvestition war. In welche Güter hast du investiert oder welche Geschäftsidee ist den Bach runtergegangen?
Ach, das war ganz großartig. Also es gab ja mal diese Zeit des neuen Marktes und da gab es natürlich diverse Leute, die ich kannte, die irgendeine Bumsbude gegründet hat, wo Internet dran stand und dann ging die Aktie durch die Decke und dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, Edel, ID Media, EMTV und diese ganzen Medienbuden hat man sich dann gekauft und hat sich dann auch so mit diesen Leuten getroffen. Du warst in so einem Rausch, dass wir jetzt alle so reich sind, was machen wir mit dem Geld? Und dann wurde erzählt, man kauft sich dies und jenes. Und die fiel dann auf, oh, der Markt fällt heute und dann fiel er morgen und dann riefst du deinen Banker an, ey, ich würde gerne ein paar Aktien verkaufen, Markt ist eng, werde ich nicht los. Und auf einmal war das Geld weg. Und das ist ja auch eine gute Erfahrung, also die ist ja auch viel wert. Und meine Bilanz daraus ist irgendwie so, Geld kann man wiederverdienen, das ist machbar als Musiker, das geht. Aber die Zeit und das ganze Generve, was du dadurch hast, das ist, was mir eigentlich wehtut, dass du dich darüber geärgert hast und irgendwie gedacht hast, jetzt ist alles vorbei und so. Das ist nicht so schön. Aber an sich ist das einfach auch eine gute Lehre, dass man, es ist gerade so, dass alle meine Bekannten sind Millionäre durch Bitcoin. Und ich werde immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich habe das schon mal eben ein bisschen anders gesehen.
Vielleicht. Hast du Bitcoins irgendwie gekauft oder wie sagt man, dein Geld in Bitcoins angelegt?
Ja, heute noch nicht und ich bin da auch vorsichtig.
Ja.
Ich lege mein Geld in Musik an.
Immer noch Ideen getrieben? Also du hast ja gesagt, 4000 Songs ist ein Wahnsinnsbandbreite. Gibt es noch irgendwas, was du nochmal ausprobieren möchtest? Also keine Ahnung, hast du eine Jazzplatte gemacht?
Ja, mit Paul Anka, Rock Swings.
So.
Ja, selbstverständlich.
Ich dachte, das wäre Swing.
Ja, aber die ist auch schon sehr jazzig. Also wenn man die Musiker liest, das ist einfach das, es geht nicht besser. Also irgendwie ist einfach der Schlagzeuger von Sting. Also es ist alles Endmodell, alles das Beste. Aber darum geht's ja nicht. Also womit ich eigentlich getrieben bin, und das habe ich mittlerweile erkannt, ich bin eigentlich eher so ein Extremsportler. Also ich bin jemand, der, wenn ich irgendwas mache, wo ich schon so eine Komfortzone habe, fühle ich mich irgendwann nicht wohl. Und dann muss ich irgendwas machen, was ganz anderes ist, wo ich einfach mich reinfressen muss und reinarbeiten und wissen, was da los ist. Und dann fühle ich mich wohl und dann ist es eben auch so, wenn ich mit meinem Orchester unterwegs bin, dann weiß ich einfach, da sitzen 30 Musiker, die sind alle besser als ich. Die haben alle 18.000 Stunden Unterricht gekriegt. Die sind alle in ihrem Instrument, auf ihren 45 Zentimetern Geige, sind die einfach tausendmal besser als ich. Das heißt, wenn ich da vorne als DJ stehe und bin der Leiter von dem Orchester, muss ich mich verdammt nochmal zusammenreißen, einfach gut sein. Und das ist für mich so, ja, das ist für mich so dieser Ansatz, der mich in der Musik auch treibt und immer wieder zu neuen Dingen irgendwie spült, wo ich denke, ja, da habe ich jetzt Bock drauf. Ich meine, jeder hat zu mir gesagt, du bist ja geisteskrank. Was wird ein DJ mit Orchester und dann damit auf Tour gehen? Und das seit 7 Jahren. Wie lange planst du denn? Das hält doch nur eine Woche und so. Aber ich habe da einfach eine andere Denkweise.
Wie sehr gefällt dir denn das Leben in der ersten Reihe? Ich sag mal so, als DJ, haben wir ja gesagt, hat man vielleicht Erfolg bei Frauen. Aber ansonsten ist man ja so in seinem Technikturm da versteckt. Jetzt hast du dich aber immer wieder auch nach vorne gewagt. Also hast selber mit auf der Bühne gestanden, warst Jurymitglied in einer Castingshow, hast Broses mit aufgebaut sozusagen 2001. War das immer nur so ein Nebeneffekt oder war es eigentlich auch das, was dich angetrieben hat, um den Leuten zu sagen, so der Wilhelmsburger kann nicht nur reich werden, sondern kann auch richtig populär werden?
Rein wirtschaftlich gesehen geht das ja Hand in Hand. Wenn du dich selber als Mensch promotest, wird deine Musik ja auch aufgewertet. Und wenn du Sichtbarkeit bekommst, niemand liest diese kleinen Anekdoten produziert bei Alex Christensen auf dem Cover. Auch viele, viele, viele Künstler lesen das nicht. Aber wenn du dann eben schon so ein Fernsehgesicht bekommst und irgendwie überhaupt ein Gesicht hast, dann kann es eben auch mal sein, dass du eine Reichweite bekommst für zum Beispiel Michael Bolton oder Michael Bublé oder wen auch immer. Und da hat man dann irgendwie so einen Ass in der Hand, wo man mit solchen Menschen sprechen kann. Das ist für mich so sehr zielführend. Also muss man sich da so ein bisschen, auch wenn man das vielleicht gar nicht so unbedingt mag, sich da so ein bisschen reinfuchsen und dann irgendwann hat man den süßen Erfolg auch schätzen gelernt und kommt davon auch schwer los.
Dann bist du quasi ja reihenweise angefragt worden für große und weltweit erfolgreiche Künstler. Gab es da mal eine Kooperation, die dann im Nachhinein überhaupt gar nicht gepasst hat, weil ihr völlig unterschiedliche Denkweisen hattet und das Produkt dann gar nicht so gut geworden ist?
Es ist ja meistens so, die ganz großen Künstler, die haben keine Befindlichkeiten. Man denkt immer, die haben große Befindlichkeiten. Wer wirklich was kann und richtig gut ist. Also ich war mit Taylor Swift auf so einem Schiff. Da haben wir eine Castingshow zusammen gemacht. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, keine Ahnung. Da waren wir in Nashville oder New Orleans. Da sind wir auf so einem Dampfer 7 Stunden lang gefahren. Sie saß die ganze Zeit neben mir. Und da war sie 19 oder 20 und war so im Country schon eine Größe und war auch in Amerika schon eine Größe. Aber die hatte wirklich null Befindlichkeiten. Die hat die Nummern ausgetauscht, die wollte Musik machen, die hat gefragt, wie ist der deutsche Markt. Die war an allen Sachen interessiert und hatte nicht diese Riesenbubble von irgendwie schützt mich. Weil sobald man so eine Bubble hat, ist der Künstler meistens auch nicht gut genug. Der muss seine Komplexe verstecken. Ich kann nicht so gut singen, dann schicken wir mal 17 Sänger vor und 3 Tänzer und ich verstecke mich so ein bisschen da. Aber die wirklich Guten, ja, die sind einfach, haben keine Befindlichkeit, sondern die sind so orientiert, ihre Marke nach vorne zu bringen, dass die einfach über jeden brennenden Reifen springen.
Da gibt's ja eine Menge Künstler, du hast ja einige schon genannt, Helene Fischer, NSYNC, Tom Jones. Sind das alles Leute, die denn zum Geburtstag gratulieren oder zu Weihnachten alles Gute wünschen und denen du auch quasi per SMS immer Grüße gibst? Also gibt's so eine Art, oder hast du irgendeine WhatsApp-Gruppe mit NSYNC oder ist das doch alles immer sehr vergänglich, diese Kooperation? Gibt's da so ein, wo du sagst, du hast auch ein Lebensfreund geworden?
Das wäre vermessen. Also realistisch gesehen musst du das so verstehen wie, du spielst einmal Fußball mit Messi und man tauscht Trikots und hat irgendwie ein tolles Spiel gemacht, aber nächste Woche ist schon das nächste Spiel. Und es ist auch so, Jack Nicholson hat es mal ganz gut beschrieben. Er trifft ungefähr, in seiner aktiven Schauspielerkarriere hat er ungefähr 3000 Leute pro Jahr kennengelernt. Normaler Industriearbeiter in Deutschland lernt in seinem ganzen Leben 150 kennen. Das sind schon Verhältnisse, kannst du dir vorstellen, wenn du dann Mark Wahlberg produzierst. Natürlich habe ich mit Mark, da habe ich ein paar Jahre verbracht. Wenn wir uns sehen, ist das ja auch immer lustig und so, aber es ist natürlich so, dass der in der Zwischenzeit auch ungefähr 25.000 andere getroffen hat. Von The Rock bis Papst, einfach alle. Da ist das auch nicht so, dass man sich große SMS schreibt oder zum Geburtstag gratuliert, weil man sowas gar nicht auf dem Zettel hat. Sondern da erwarten eher die, dass ich denen zum Geburtstag gratuliere, was ich auch regelmäßig verpasse. Aber wenn man sich mal sieht und irgendwie eher in Deutschland ist oder wer auch immer, dann bekomme ich meistens eine nette Einladung zu seiner Filmpremiere und dann sehen wir uns, lachen über die alten Zeiten und dann geht das auch eigentlich alles normal weiter.
Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes und jetzt kommst du. Hamburg ist Sitz des Internationalen Seegerichtshofs, der auf der Grundlage des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1982 gegründet wurde. Bisher ist der Gerichtshof in 32 seerechtlichen Streitfällen eingeschaltet worden. Bist du nach den vielen Jahren im Musikbusiness Experte in Sachen Musikrecht?
Das ist auch vermessen zu sagen. Ich glaube, ich kenne mich ganz gut aus, aber es gibt natürlich so viel Fachschachtel und bestimmte Gesetze, die man dann nicht kennt. International ist ja auch überall anders, dass man sich dann doch immer irgendwie einen Anwalt holen muss. Aber ich würde sagen, ich bin gut gebildet.
Hamburg gehört zu den hundereichsten Städten des Landes. 2023 waren hier 105.363 Hunde registriert. Welche Rolle spielen Haustiere in deinem Leben?
Ja, wir hatten jahrelang diverse Hunde bei uns zu Hause und der letzte Hund, den habe ich jetzt von meinen Eltern übernommen, weil mein Vater letztes Jahr gestorben ist und das war ein großer Königspudel namens Teddy, aber der ist leider vor 2 Wochen dann einfach, warum auch immer, nach 9 Jahren einfach friedlich eingeschlafen auf einem Sonntag.
Vom Hamburger Flughafen aus lassen sich aktuell 41 Länder per Direktflug erreichen. Welchen Ort auf der Welt willst du unbedingt einmal sehen?
Oh, das ist eine gute Frage. Das ist gar nicht so einfach. Also was ich gerne machen möchte, ist mal irgend so eine Weltreise, wo man beschäftigt ist. Also ich finde die Idee, ich fliege irgendwo hin und gucke mir dann das Louvre an, finde ich irgendwie langweilig. Ich finde es viel interessanter, wenn du nach Paris fährst und hast da was zu arbeiten, triffst Leute, lernst die Menschen kennen, gehst da abends essen. Das sind Sachen, die mich mehr interessieren als irgendwie Postkarten oder irgendwelche Posts vor irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, weil das habe ich alles schon im Prinzip durchgeforstet im Internet. Also ich muss jetzt nicht die Golden Gate Bridge nochmal aus der Nähe sehen, sondern mich jetzt viel mehr interessieren, in San Francisco mit Menschen, die da wohnen, zu reden. Wie ist das hier mit den Mieten? Was läuft hier so? Wie tickt ihr? Kann man hier arbeiten? Können wir hier ein Studio? Also so finde ich eigentlich Weltreisen spannender. Deswegen habe ich da gar nicht so mehr das Ziel, sondern mir geht das eigentlich eher darum, interessante Menschen zu treffen. Das finde ich immer sehr spannend.
Offensichtlich viele interessante Menschen gibt es auf Mallorca. Warum ist das so ein toller Zweitwohnsitz?
Das ist auch eine Mehr, dass ich auf Mallorca wohne. Ich habe mal von 2004 bis 2009 da eine Wohnung besessen und habe auch versucht, da zu wohnen.
Versucht, dort zu wohnen.
Genau, ich habe es versucht, da zu wohnen. Aber mir hat das, klimatisch ist das natürlich auch so eine Mehr, da ist das Wetter immer gut. Man muss einfach wissen, das kann auch so unfassbar kalt sein. Und gerade auf Mallorca sind auch die Häuser und die Wohnungen waren jetzt nicht so geil beheizbar. Also das fand ich auch irre. Ich habe nie so gefroren wie in meinem Leben wie auf Mallorca und das fand ich dann doch nicht so toll. Und bin dann 2009 zurück nach Hamburg und 2017 bin ich dann nach Sotogrande gezogen. Das ist auch in Spanien, das liegt in der Nähe von Gibraltar. Das ist so nochmal eine Stunde weiter südlich und direkt gegenüber von Marokko. Und da ist es dann so 3-4 Grad wärmer im Winter und da habe ich dann auch überwintert. Und das war eigentlich immer großartig. Also den Winter irgendwie, und wir kennen das ja in Hamburg, der Winter in Hamburg ist lang, der geht ja von Oktober bis Mai. Den habe ich dann meistens in Spanien verbracht und die restliche Zeit war ich dann hier.
Und jetzt bist du einfach immer in Othmarschen?
Jetzt bin ich wieder zurück in Othmarschen und auch halb glücklich.
Wie oft machst du denn noch so ganz reelle DJ-Gigs, also wo du gebucht wirst und dann einfach 6 Stunden auflegst, bis alle irgendwie von der Tanzfläche kippen? Und welche Gelegenheiten sind das? Ist das dann tatsächlich einfach nur gut bezahlte Jobs oder würdest du jetzt, wenn das Volar nochmal aufmacht, die Gebrüder Braun sagen, wir machen den Laden nochmal auf, würdest du dann nochmal auflegen? Oder wäre Hamburg einfach zu klein für sowas?
Ich bin ja leider schon so alt, ich war vor den Gebrüder Braun da. Da hatten wir den Laden gar nicht. Da hieß der Besitzer Carsten Kolberg. Aber nein, ich habe das eingestellt, als ich mir gesagt habe, ich möchte als DJ ja in Würde altern und da muss man sich so ein bisschen rar machen. Und wenn ich komme, dann komme ich eben mindestens mit 10 Musikern, aber eher mit 30. Und dadurch schränkt sich das Feld schon ein. Und im Club nochmal auflegen, das habe ich jetzt seit 2018 gar nicht mehr gemacht. Deswegen aus dem Business möchte ich raus sein und finde, die anderen macht das einfach auch besser.
Wer sind denn so für dich so angesagte DJs, die du einfach empfehlen würdest, wenn du einen Anruf kriegst, ich brauche einen erfolgreichen DJ und du sagst, nö, ich mache das nicht, aber neben David Guetta, wen gibt's noch?
Also ich empfehle ja eher so lokale Größen. Es gibt zum Beispiel einen Berliner DJ, das ist mein absoluter Lieblings-DJ, der heißt DJ Noppe, N-O-P-P-E. Der, finde ich, macht ganz tolle Musik, der geht auf die Menschen ein, der macht einfach gute Stimmung und ist selber auch so eine Frohnatur, das finde ich viel wichtiger. Und da gibt es, finde ich, in Hamburg gibt es auch ein paar gute DJs, Stefan Grünwald, Markus Gardewig, die machen auch sehr guten Sound. Und ansonsten bin ich davon befreit, weil ich bin ja nicht jemand, der jetzt aktiv in den Club geht und da tanzen geht, sondern wenn ich in den Club gehe, dann ist es eh so, dass ich mir anhöre, was er da macht. Ich fange zu arbeiten. Also ich kann dann einfach auch nicht loslassen. Da muss ich dann schon sehr viel Flaschen Wodka-Intos haben, um das zu vergessen. Und das ist nicht mehr so gesundheitsförderlich. Das habe ich dann auch eingestellt.
So wie du vorhin über Othmarschen gesprochen hast, stelle ich mir das ganz schön spießig vor. Wie spießig bist du denn selbst? Also gibt es so Sachen, wo du dich erwischt und sagst, oh Gott, der jugendliche Alex Christensen würde ganz schön mit dem Finger auf mich zeigen.
Ja, also ich finde das eigentlich ganz schön, wenn das so ein bisschen Legoland ist, wenn man sich da, man kann rumlaufen, wo man will und muss keine Angst haben. Und ich finde ja Graffitis auch ganz schön, wenn sie gut gemacht sind, aber wenn das alles so bekritzelt ist und ich sag mal auch 131.000 Hunde vor deiner Straße kacken, das ist irgendwie nicht mehr meinen Attraktivitätsvorstellungen entsprechend. Deswegen finde ich in Othmarschen, das ist auch sehr grün da und ich kann zur Elbe latschen und da unten langlaufen, das ist einfach erholsam. Das hat so ein bisschen Legoland-Atmosphäre, das finde ich eigentlich auch mittlerweile ganz schön.
Du sitzt hier tatsächlich immer mit so einem leichten Lächeln, wenn du deine Geschichten erzählst. Was bringt dich denn so richtig zum Lachen oder wer?
Ja, also das darf man vielleicht gar nicht mehr sagen. Also ich finde...
Chips Asmussen. Oder wer war's?
Wie hießen diese Jungs da aus England? Diese ganz extremen englischen Humor. Ah, ich hab's leider vergessen. Also die alles so überzeichnet haben.
Die Flying Circus gemacht haben. John Cleese und so.
Viel schlimmer, nee, aus den 90ern. Ich komme jetzt leider nicht drauf. Egal. Also ich gucke auch gerne Helge Schneider, aber mein Humor ist wirklich extrem und ich finde eben auch, dass alle Gruppen ein Recht haben, verarscht zu werden. Und wenn das dann auch über Musiker geht oder so, finde ich das auch besonders lustig. Also ich lache gerne über Humor, der vielleicht nicht mehr zeitgerecht ist.
Aber in die Barclays Arena, um dir einen Comedian anzugucken, soweit bist du noch nicht. Da treten ja auch immer mal welche auf.
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe mir zum Beispiel Olli Pocher angeschaut. Das fand ich eigentlich auch ganz sammelsand. Also den höre ich auch gerne zu. Das ist auch so extrem und völlig überrissen und auch so trashig. Das ist einfach gut. Du lachst.
Ich weine.
Aber natürlich höre ich mir auch gerne Dieter Nuhr an. Das finde ich, der hat auch einen tollen 3-Jahres-Rückblick gemacht. Das macht er auch sehr smart. Also ich finde seine Range an Humor, die sollte man auch nicht einschränken durch irgendwelche Balken, sondern man sollte sich einfach alles mal anhören und dann gucken, was man gut findet. Also ja.
Wir haben ja über Fehlinvestitionen schon gesprochen und auch über Kooperationen, die nicht so richtig gelungen sind. Man könnte jetzt sagen, als HSV-Fan kannst du gut mit Niederlagen umgehen oder Absagen, wie auch immer. Wie gehst du damit um?
Die Absage oder die Niederlage ist ja der Moment, wo du lernst. Also das muss man, wie kann ich das beschreiben? Also ich bin jemand, der alles ins Positive dreht. Also ich versuche aus allem etwas rauszuholen, was mich irgendwie weiterbringt. Und wenn ich eine Absage bekomme, dann denke ich immer, okay, das sollte so sein, dann passt der Song vielleicht nicht für den Künstler, aber... Jetzt zeige ich diesem Künstler, dass das doch ein toller Song ist. Den mache ich mit jemand anderem. Und das ist dann auch so ein sportlicher Wettbewerb, den ich dann so eingehe. Und dann manchmal funktioniert es dann auch. Und das muss man einfach so hinnehmen. Und wahrscheinlich ist das als Sportler noch viel extremer. Und die haben natürlich ein bisschen mehr das Glück, dass sie im Prinzip jede Woche, wenn die ein Spiel verlieren, sagen, ja komm, weißt du was, jetzt kommt die Presse und die besudeln uns mit irgendwelchen Quatsch. Aber nächste Woche haben wir das nächste Spiel. Wenn wir das gewinnen, haben wir Ruhe. Man darf nur nicht in diesen Strudel kommen, dass irgendwie man länger nicht erfolgreich ist. Das ist dann schon sehr unangenehm. Und das ist mir eben auch passiert, wenn ich so dran denke, von 2003 bis, I don't know, bis 2007 hatte ich auch mal so 4-5 Jahre, wo ich nicht erfolgreich war. Da muss man einfach in der Musik jedenfalls gar nicht lange drüber nachdenken, sondern einfach weitermachen und sich nicht so viel Sorgen machen. Dann wird das schon.
Es gibt ja bei Büchern und auch bei Songs immer wieder diese Geschichte, dass der erst nicht angenommen wurde. Ich glaube, bei Tokyo Hotel war es so, bei Tic Tac Toe war es so. Ich glaube, Harry Potter wollte auch erst keinen Verlag haben. Gab es bei dir mal so einen Welthit, wo du jetzt erzählen könntest, na, den wollten 7 Plattenfirmen nicht haben?
Ja, selbstverständlich. Also Schönste Arsch der Welt, den wir in, weiß nicht, in 10 Sprachen aufgenommen, der auch ein, also Schönste Arsch der Welt hat in Deutsch, selbst in Russland und in Osteuropa überall Gold gemacht. Polen, egal wo. Also ich konnte überall damit auftreten. Und diesen Song haben wir an alle Plattenfirmen geschickt und die meiste Nachricht war, das kann kein Hit werden, weil die Zeile kommt zu oft vor. Es kann nicht sein, dass immer wieder Schönste Arsch und nochmal und nochmal und nochmal. Und irgendwie habe ich gedacht, die hören wohl ein anderes Lied. Ich verstehe das gar nicht. Das ist doch alles genau richtig so. Das muss einfach so sein. Und dann haben wir irgendwann eine Plattenfirma dazu überredet, das zu machen, die auch wirklich nichts dafür getan haben. Und das hat sich einfach nur über den Clubs so verbreitet, dass es dann von 0 auf 2 in die Charts gegangen ist und dann auf 1.
Wie belohnst du dich persönlich? Du hast ja vorhin gesagt, du hast dir vom ersten Geld quasi den Porsche gekauft und hast aber das Gefühl gehabt, den müsstest du jetzt dein Leben lang fahren. Gibt es trotzdem so Belohnungssysteme bei dir?
Also die größte Belohnung ist für mich Frieden und Ruhe. Einfach, wenn ich irgendwie was Erfolgreiches gemacht habe, danach irgendwie zu Hause sitzen, keine Musik läuft, nichts läuft, einfach da zu sitzen, so Gedanken schwelgen, lachen, in den Garten gucken und denken, wie geil, das freut mich, das ist was Schönes. Also mit sich selber so das ausmachen und dann vielleicht danach noch mit ein paar guten Freunden essen gehen und die alle einzuladen, das ist für mich so eine Belohnung, da freue ich mich drauf. Aber das hört sich jetzt so an, als wenn wir sehr selten essen gehen, das stimmt natürlich nicht.
Du gehst ja häufig essen. Kannst du selber kochen?
Ja, ich kann auch ganz gut kochen. Ja, finde ich schon.
Also was gibt's denn da so, wenn ich heute Abend spontan vorbeikomme? Gibt's so Sachen, die du immer zu Hause hast sozusagen?
Ja, also ich könnte auf jeden Fall immer irgendwas machen mit, also ich habe natürlich nicht den Fisch zu Hause, aber ich könnte immer Dorade oder Seezunge oder irgend sowas, das kann ich glaube ich ganz gut. Ich kann auch alles mit Spaghetti, irgendwelche Soßen, Carbonara, selbstgemachte Tomatensauce bin ich glaube ich auch sehr gut drin. Hat vielleicht einen Tick zu viel gutes Olivenöl und Knoblauch, aber solche Sachen kann ich eigentlich immer sofort schnell zubereiten. Und oft sage ich mir auch, sicherlich kochen Profiköche besser als ich, aber wenn ich zu Hause koche, weiß ich genau, was ich da reinpacke. Und das ist ja auch immer ganz gut zu wissen.
Gehst du noch gerne einkaufen?
Ich liebe das. Ich bin von Lidl bis Edeka, gehe ich überall hin. Ich finde das großartig und ich finde das auch immer eigentlich ganz schön so irgendwie, das ist immer so auch das Ohr am Pflaster. Da kommen dann Leute und ich bin dann irgendwie, guck mir irgendwie so die Angebote an und dann, ah, was machst du denn hier, Alex? Und ich sag, ja, einkaufen. Das ist einfach das Normalste der Welt. Das finde ich jetzt auch nicht so besonders. Und mittlerweile ist es so, in meinen Hood, da kennt mich eh jeder, da beachtet mich auch keiner. Das ist eigentlich auch ganz schön.
Beschäftigst du dich mit dem Begriff Rente? Also ich sag mal, als Musikproduzent kannst du das ja bis 80, 90 machen. Ennio Morricone ist quasi bis zu seinem Ableben Musikproduzent gewesen. Ist das so ein bisschen auch dein Ziel? Oder sagst du, nö, dann ist irgendwann, reicht dann?
Meine Gedanken sind andere. Also ich denke, wenn ich aufgebe zu arbeiten, dann ist es wie Fahrradfahren. Wenn man aufhört zu treten, kippt man um. Ich glaube nicht, dass ich dann eine große Spanne hat an Lebenserwartung. Das würde mein Leben wahrscheinlich extrem einschränken. Also ich möchte schon weitermachen, weil mich das auch antreibt und mir Spaß bringt. Aber mich treiben eben andere Dinge um. Also ich finde so, ich mache mir eher Gedanken darüber, was passiert mit meinen ganzen Titeln? Wie kann ich die weitervererben oder müsste man das verkaufen und das dann meinem Sohn überschreiben oder irgendwie solche Dinge? Das treibt mich schon so um, weil ich will versuchen, wenn ich da nicht mehr da bin, den Menschen, die noch da sind, wenig Sorgen zu machen. Ich finde das einfach ziemlich anstrengend, als wenn irgendjemand stirbt und da ist nichts geregelt. Das habe ich erlebt und ich weiß, wie böse das sein kann und wie aufwendig, dass ich über solche Dinge mache mir schon Gedanken.
Und du hast jetzt ein Testament gemacht?
Es geht nicht nur ums Testament. Also das ist ja, Musik ist sehr umfangreich. Wenn du sehr viele Songs hast, hast du die bei verschiedenen Firmen und in verschiedenen Verlagen und das muss man irgendwie alles komprimieren. Und da muss man sich dann irgendwann mal so einen Fahrplan machen. Verkauft man das alles, weil Geld ist immer einfach zu übertragen? Oder will man jemand damit belasten, sich mit den ganzen Bums zu beschäftigen und irgendwie nachzuschauen, ob die Plattenfirma dich schon wieder beschissen hat oder der Verlag. Das sind so Sachen, die beschäftigen mich. Und da nützt kein Testament, sondern das muss man irgendwie so ins Reine bringen. Und da kümmere ich mich schon drum. Das ist mir auch wichtig.
Wie sehr spielt Musik eine Rolle in deinem Haus? Also kann ich mir das so vorstellen, dass du einen Raum hast, wo quasi ein eigenes Studio drin ist, weil mittlerweile braucht man nicht mehr so große Boxentürme wie dein ehemaliger Vormieter oder Nachbar. Und hängen da überall goldene Schallplatten rum? Oder gibt es vielleicht schon, wenn du in den Flur reinkommst, gibt es gar keinen Hinweis darauf, was du beruflich machst?
Also der berufliche Hinweis geht los, wenn du bei mir in den Keller gehst. Da habe ich natürlich viele goldene hingepappt, aber ich habe eben auch viele versteigert, verschenkt und verlosen lassen, weil das ist natürlich auch so, ich weiß nicht, vielleicht kann man das so vergleichen, wenn du mal Bundesjugendwettspiele gemacht hast. Da gibt es auch mal so eine Urkunde, die man an die Wand hängt. Und irgendwann wird diese Urkunde für dich aber nicht mehr so lebendig und wichtig. Und so ist es im Prinzip ja auch so mit so vergangenen Songs, die irgendwie auch vielleicht so wie so ein Kaugummi sind. Die waren zu der Zeit immer ganz toll, aber ob jetzt die Bravo Allstars Nummer, die in großer Zeit in Deutschland war, ob man da jetzt sich die goldene noch hinhängt aus 1996, das juckt einen irgendwann nicht mehr. Also es ist jetzt nicht so ein Schrein, den du bei mir hast, wenn du ins Haus kommst, sondern eher, ich habe auch keine wirkliche Musikanlage. Wir haben eine so eine kleine Sonos-Box, da habe ich aber keine Ahnung, wie man die verbindet. Also da bin ich raus. Also ich höre aktiv einfach keine Musik, wenn ich ehrlich bin. Also überhaupt null im Haus gar nicht, weil ich habe natürlich ein Studio unten im Keller. Da höre ich meine Sachen an, aber so richtig aktiv Musik hören, das mache ich dann eher im Auto. Und das mache ich auch gern. Ja, kann man laut mitsingen, ist keiner da, kann man extrem laut hören, nervt keinen, ist ganz gut. Aber zu Hause habe ich das eher, ich möchte es eher ruhig haben. Ich möchte die Vögel zwitschern hören.
Die hören wir auch gleich zwitschern, denn wir hören auf zu sabbeln und dann bricht hier in der Schanze der Zwitscheralarm los. Ich habe nämlich nur noch zwei Fragen an dich, die ich jedem stelle, der mir hier gegenüber sitzt. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich sehe mich in 5 Jahren eigentlich immer noch glücklich in Hamburg, immer noch am Musizieren und hoffentlich noch ein bisschen entspannter und ein bisschen mehr friedlicher. Also, dass ich nicht mehr so dieses unheimliche Feuer habe, dass ich immer um 5 Uhr jeden Morgens aufwache und was machen möchte, sondern dass irgendwie dieses, das wird ja als Krankheit beschrieben, aber ich bin eben relativ rastlos. Also ich kann auch nicht am Strand sitzen, das kriege ich einfach nicht hin. Also wenn ich am Strand bin, muss ich Kiten machen oder irgendwas. Ich kann da einfach nicht sitzen. Also ich finde das nach gefühlt 3 Minuten weiß ich nicht mehr, mit anzufangen. Das ist anstrengend. Also für mich selber anstrengend und fürs Umfeld natürlich auch. Und ich hoffe, das beruhigt sich so irgendwann, dass da so eine Altersweisheit sich reinschleicht oder so. Keine Ahnung.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ja, erschreckenderweise, wenn man sich den Mietspiegel hier anschaut und wie das so genzentrifiziert wird, hoffe ich, dass man da so ein bisschen gegensteuern kann, dass wir diese Vielfalt und die Buntheit, die Hamburg so hat und auch, dass die Stadtteile unterschiedlich sind und so, dass so ein bisschen erhalten bleibt. Aber ich habe da eigentlich keine große Hoffnung. Also ich bin hier gerade jetzt hier durch die Schanze gelaufen und da habe ich jetzt so einen Neubau gesehen und habe ich da kurz nochmal gegoogelt, was da eine Wohnung kostet. Da glaube ich schon, dass sich hier viele Dinge ändern werden und eben viele Sachen es einfach nicht mehr geben wird. Und auch, ich glaube auch, dass so wichtige kulturelle Kultstätten wie so Clubs, die einfach viele Touristen ziehen, aber eben natürlich nicht unglaublich Umsätze machen und diese Mieten einfach gar nicht tragen können, dass sowas ganz schnell verschwindet, wenn man da keinen Kultursenator oder Senatorin hat, die sowas als wichtig empfindet. Und da mache ich mir so ein bisschen Sorgen in 5 Jahren.
Das war Alex Christensen. Das war ein ganz wunderbares Gespräch. Vielen Dank für deine ganz wunderbaren Anekdoten. Ich hätte noch ein paar Stunden länger zuhören können. Ein Wilhelmsburger hier in der Schanze bei uns in der Guten Leute Fabrik. Herzlichen Dank. Alles Gute für dein Konzert und Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.